Hallo, herzlich willkommen. Hier sind Clara und Sonja und wir melden uns heute schon wieder nach einem kurzen Absprecher letzte Woche zur Mauer bei John sind wir heute wieder bei Eddard.
Hallo auch von mir.
Wir sind im Saal des kleinen Rats und hier gibt's Probleme.
Und Ned macht auch direkt zu Beginn schon ganz klar, er will mit diesem Turnier absolut nichts zu tun haben.
Er findet es ganz furchtbar, dass das Turnier so heißt wie er. Also, dass er Namensgeber dieses geldverschwenderischen, ausschweifungsbegünstigenden Events ist, das passt ihm überhaupt nicht.
Genau, und neben den riesigen Ausgaben verursacht das auch noch ganz andere Probleme in der Stadt. Es kommt nämlich Janos Slint, Janos oder Janos?
Ich würde sagen Janos. Klingt ehrvoller irgendwie.
Also das ist der Kommandeur der Goldröcke. Das ist ja die Stadtwache von Königsmund. Er kommt zum kleinen Rat und erzählt eben, dass es ein ganz starkes Anwachsen der Kriminalität in Königsmund gibt. Und er listet einmal auf, was allein an einem Tag passiert ist. Eine Person ist ertrunken, jemand wurde vergewaltigt. Es gab eine Massenschlägerei, es gab 3 Messerstechereien, Brände und besonders makaber, es wurde ein Kopf einer Frau in einem Teich gefunden und keiner weiß, wie der da hingekommen ist.
Ja, genial finde ich auch das alkoholisierte Pferderennen auf der Straße der Schwestern. Ich stell mir das so vor, so Fast and the Furious mäßig, weiß, da steht dann so eine dieser vielen nackten, halbnackten Huren, die sie da alle auch zu 2 Dutzend pro Ritter mit eingeschleppt haben. Und schwingt so eine Fahne, lässt so ein Banner fallen und dann, oh, los geht's.
Also die drehen einfach komplett durch, die Leute, hat man das Gefühl.
Yep, da ist richtig Action.
Genau, weil es wird auch gesagt, dass, also zu dem Turnier kommen natürlich auch viele Ritter, die daran teilnehmen möchten. Und jeder dieser Ritter hat edelfreie Handwerker, Soldaten, Händler, Huren und Diebe im Schlepptau. Wo ich mich jetzt aber frage, es unterstehen doch nicht jedem Ritter wirklich Soldaten, oder? Also ist das eher so gemeint, dass man rechnen kann, pro Ritter kommen eben auch noch so und so viele Leute da rein, oder?
Ja, das ist die Frage. Also vielleicht auch, weißt du, dass jemand wie Clegane oder so, der bringt halt, was weiß ich, 18 mit. Und der vom grünen Tal, der bringt halt nur 5 oder 3 oder was auch immer, aber so im Schnitt halt, ne? Ja, ich denke, so ist das zu rechnen. Wobei ich dann mal ausgerechnet habe, das müssten ja 1,5 Huren pro Mann sein.
Wieso jetzt 1,5?
Nein, 1,5 Männer pro. Na, weil es sind 2 Dutzend Huren, das macht 24.
Ach so.
Ja, dagegen stehen 2, also da kommt der Ritter, zieht 2 Edelfreien, macht 3 Handwerker macht 6, 6 Soldaten macht 12, das wäre jetzt 1:1 das Verhältnis und dann kommt 1 Dutzend Händler noch dazu. Macht 1,5 Kerle pro Hure, habe ich auch gedacht.
Ja, ich konnte dir jetzt nicht so ganz folgen, aber du hast bestimmt recht mit deiner Rechnung.
Ja, ich frage mich, wenn die Dichte da so hoch ist, dann ist der Preis wahrscheinlich ziemlich günstig und die verdienen ja nicht viel.
Ja, das spricht ja auch dem entgegen, was Kleinfinger später noch sagt, können wir dann ja gleich nochmal drauf zurückkommen.
Eben, also wenn das wirklich so viele sind, die damit in die Stadt kommen, dann müsste das für Kleinfinger eigentlich kein gutes Geschäft sein.
Nee, eben. Was man auch noch sagen muss zu dieser Ratssitzung, König Robert ist mal wieder nicht da und ja, Ned muss dann in seinem Namen eben sprechen.
Ja gut, er hält sich ja sowieso aus allem, was irgendwie Arbeit macht, hält sich Robert ja sowieso gerne raus. Obwohl vielleicht Huren rechnen, da hätte er jetzt vielleicht auch mitgemacht. Aber...
Das wäre sein Thema, ne?
Das wäre sein Thema, ja. Aber ansonsten, ja, muss ich eben Ned jetzt drum kümmern, dass dem Janos geholfen wird und sagt dann eben, okay, er soll 50 Männer einstellen und Kleinfinger soll dafür sorgen, dass das bezahlt wird, ne? Allerdings, Renly sagt halt, naja, Janos soll vielleicht die Stadtwache besser führen. Und dann kommt noch ein Zitat, was ich total genial finde. Weil was ich hier in den Büchern generell genial finde, sind manchmal so, er beschreibt manchmal Leute so ganz kurz und du hast sofort ein Bild vor Augen. Und ich finde, wie er den Janos beschreibt, ne? Der beleibte Janos blies seine Hängebacken auf wie ein wütender Frosch und sein kahler Schädel rötete sich. Also ich habe jetzt genau das Bild vor Augen, wie der Typ aussieht.
Ja, da muss ich dir zustimmen und das finde ich sowieso bei dem Kapitel hier, also ich mag das einfach gerne, wie wie Martin schreibt. Also der kann das so, er schreibt so lebendig und bildhaft, finde ich, weißt du?
Eben, man hat so ein Bild vor Augen dann in dem Moment.
Genau, und ich habe auch noch kurz mal geguckt, also ich habe ein bisschen recherchiert zu Janos Lind. Es gab jetzt nicht viel zu recherchieren, aber man kann ja mal kurz seinen Werdegang hier wiedergeben. Also er ist ungefähr 40 Jahre alt und er war ein Bürgerlicher, der früher in der Stadtwache gedient hat und dann eben erst zum Hauptmann und später zum Kommandanten aufgestiegen ist.
Genau.
Also eine ganz, ganz gute Karriere hat er hingelegt, würde ich sagen.
Ja, also dafür, dass er eben ein normaler Bürgerlicher war und jetzt eben im Prinzip ein Amt begleitet, was ja vorher auch oft eher von Leuten anderen Standes begleitet wurde, ist das auf jeden Fall richtig guter Aufstieg für ihn.
Ja.
Eben, er möchte jetzt eben neue Männer. Ned sagt also, 50 neue Männer kann er einstellen. Das Geld bekommt er von Kleinfinger und Kleinfinger, aha, echt? Die Kassen sind ja leer. Ned besteht dann halt drauf. Also wenn ihr für 40.000 Golddrachen für die Siegerbörse aufreibt, dann habt ihr ein paar Kupferstücke, damit der Frieden in der Stadt hält.
Ich finde da auch Kleinfingers Prioritätensetzung ein bisschen komisch, muss ich sagen.
Ja, vor allem auch, wenn das Volk, sag ich mal, sich unsicher fühlt, ja, oder sich nicht sicher fühlt, weil jetzt da gerade total der Bär steppt in den Straßen. Das ist ja auch nicht unbedingt machtsichernd, ja. Deswegen, also ich kann verstehen, dass Ned sagt, ey, aber also Zucht und Ordnung muss schon noch bis zum gewissen Grad herrschen, ne?
Genau. Vor allem, wenn jetzt so viel mehr Leute kommen, dann ist es ja auch irgendwie klar, dass dementsprechend auch mehr Straftaten begangen werden, ne?
Ja, vor allem, das kennen wir ja alle, ne? Wenn dann irgendwo, wenn du also Touristenmagneten oder so bist, da ist halt einfach, da wissen halt auch die, die mal gern lange Finger machen oder so, die wissen dann auch, ja gut, da kommen viele Leute, da sind Massen, da sind die Leute unaufmerksam und ruckizucki fehlt dir irgendwas, ne? Das wird damals und dort auch nicht anders gewesen sein.
Leute, die sich auch nicht auskennen und sich vielleicht an Orte begeben, wo die Leute, die dort wohnen, schon wissen, ah, da sollten wir besser uns fernhalten und so. Das führt dann einfach alles dazu, dass da mehr los ist. Und Ned gibt deswegen sogar 20 Schwertkämpfer aus seiner eigenen Wache dazu. Und da finde ich, da sieht man einfach mal wieder, dass Ned auch einfach super selbstlos ist, ne? Also, das sind ja echt viele. Und er gibt halt seinen eigenen Schutz für den Schutz der Stadt her.
Ja, also er ist halt Pragmat, ne? Also ich glaube, er sagt halt pragmatisch gesehen, naja gut, was soll mir jetzt gerade im Moment so viel passieren? Jetzt schauen wir halt, dass hier erstmal Ruhe einkehrt, ja? Und das ist eigentlich sehr pragmatisch, würde ich sagen. Er denkt halt, er versucht halt gleich eine Lösung für etwas zu finden, ohne jetzt lang rumzulabern.
Ja, schon, aber ja, gut. Natürlich ist es auch pragmatisch, aber ich finde es trotzdem schon bemerkenswert.
Er stellt sie ja im Prinzip dem König oder dem Staat wahrscheinlich kostenlos zur Verfügung.
Und da denke ich dann auch, dann hat er insgesamt ja auch ganz schön viele dabei, wenn er 20 halt abgeben kann, ne?
Das denke ich auch, ja, dass er wahrscheinlich dann wahrscheinlich so irgendwas, was weiß ich, 50, 60 Mann wahrscheinlich dabei hat. Also er wird wahrscheinlich, ja, maximal ein Drittel abgeben. Ich glaube nicht, dass er die Hälfte abgibt. Ja, aber er regt sich halt immer noch drüber auf, dass eben dass das Turnier der Hand ist. Dieser ganze Schlamassel jetzt quasi an seinem Namen hängt, ne? Robert quasi von ihm verlangt, dass er sich da jetzt auch geehrt fühlen müsste, ne? Dass so ein Turnier in seinem Namen ausgerichtet wird und ihm ist das alles nur peinlich. Dann kommt ein schönes Zitat von Großmeister Pucelle, was mich so an das Römische Reich erinnert. Mit, sie bieten den Großen eine Chance auf Ehre und den Kleinen eine Pause von ihren Kümmernissen. Brot und Spiele öffnet die Arenen.
Stimmt, du hast recht. Das ist wirklich so. Also ich finde auch, er hat natürlich in gewissem Maße recht, dass man das niedere Volk davon ablenken kann, aber es ist ja schon so eine Elfenbeinturmsicht. Also es ist halt auf lange Sicht gesehen für das Volk eher schlecht. Es wird jetzt super viel Geld ausgegeben dafür, dass sich da irgendein reicher Adliger noch mehr bereichern kann. Und das könnte man ja deutlich besser irgendwie in die Stabilisierung des Reiches oder für das Volk halt ausgeben.
Infrastruktur etc.
Genau.
Ja, die Frage ist, denken die Leute damals so weit? Also denkt das gemeine Volk so weit, ne? Oder ist es einfach happy?
Ja, genau, die denken das selber nicht, aber gerade Pucelle, der ja auch sehr belesen ist und jetzt auch nicht dumm, sollte, ja, ich meine, ich denke, er weiß das selber, aber er will das halt jetzt auch einfach schönreden, denke ich mal.
Ja, wobei natürlich man auch bedenken muss, was, wenn er, da er so belesen ist, er weiß natürlich auch, je mehr Bildung dein Volk genießt, ne, umso schwieriger ist es auch zu führen, ne?
Ja,
dumme Leute sind einfacher zu befrieden, also zufriedenzustellen und so auch einfacher zu führen, ne, als Leute, die um ihre Rechte wissen, die wissen, wie bestimmte, die nicht abhängig sind von einem König oder jemanden, der weiß, wie es geht.
Ja, absolut. Das stimmt. Und Kleinfinger möchte es auch so ein bisschen schönreden, finde ich. Allerdings, ja, mit einer etwas pragmatischeren Sicht, nämlich, dass viele gut an den Turnieren verdienen. Huren vor allem, wo er sich natürlich dann auch ganz vorne sieht. Und ich denke ja auch Handwerker, Gasthäuser, sagt er auch.
Ja, und dann geht's halt gleich mal gegen den anderen Bruder des Königs, der nicht anwesend ist, gegen Stannis. Renly, der jüngere Bruder des Königs, zieht eben über seinen Bruder Stannis, der ja noch auf Drachenstein ist, her und sagt, wir können uns glücklich schätzen, dass der nicht da ist. Wisst ihr noch, wie der versucht hat, eben die Bordelle zu ächten? Der König fragt ihn, ob er vielleicht gern auch das Essen, Scheißen und Atmen ächten wolle, wo er doch schon dabei wäre. Das ist so eine Robert-Aussage irgendwie. Immer derb dabei.
Ist auch total, also ich muss auch sagen, ich finde es auch lustig. Also ich finde ihn einfach witzig. Also so, der hat immer einfach gute Sprüche drauf. Die sind natürlich sehr derb, ne? Aber ich muss da schon auch manchmal drüber lachen, weil er trifft halt schon auch manchmal den Nagel auf den Kopf mit seinen Sprüchen.
Ja, er ist trotz dieser Derbheit irgendwie sympathisch, ne? Weil er sich ja auch selber aufs Korn nimmt, ne? Also er beschimpft ja nicht andere, sondern er sagt halt, na so ist das Leben, Leute. Und jetzt feiert's, ja? Und das macht ihn irgendwie sympathisch.
Ja, ich finde ihn auch sympathisch und es ist zwar super derb, ne? Aber es ist auch teilweise intelligent. Also das ist halt eine super intelligente Antwort, finde ich.
Ja.
Genau, und dann fragt Randy, dann geht es weiter um Stannis. Dann fragt er, wie er überhaupt diese hässliche Tochter zeugen konnte bei seiner Ernsthaftigkeit. Und dann Zitat, er geht ins Ehebett wie ein Mann auf dem Weg ins Schlachtfeld, mit grimmigem Blick und wild entschlossen, seine Pflicht zu tun. Finde ich auch schon wieder so, einfach metaphorisch auch gut beschrieben. Also so, du weißt jetzt ganz genau, was Sache ist.
Ja, also man kann sich jetzt vorstellen, dass er jetzt nicht gerade so, also das ziemlich krasse Gegenteil von seinem Bruder Robert ist.
Ja, genau. Und das ist jetzt cool, dass du das sagst, weil an dem Punkt ist mir auch aufgefallen, dass Robert, Stannis und Randy, obwohl die ja Brüder sind, also total unterschiedlich sind. Also Robert und Randy genießen ja schon das Leben, so, also das sind Lebemänner, so. Mhm. Aber Robert eben eher derb und Randy ist ja eher der elegantere Typ, so.
Ja, genau. Er ist eher ja. So die Gucci-Variante davon, ne?
Genau. Und Stannis ist ja ganz, ganz anders. Also den stelle ich mir auch eher wie den Spaßverderber halt vor, ne?
Ja, da habe ich auch mal so das Gefühl, das ist immer der also wenn man sich das so vorstellt, so drei Brüder so als Kinder, was die irgendwas anstellen, ich meine, die waren ja nicht zusammen, ne? Aber ich stelle mir ihn immer als den vor, der dann sagt, das erzähle ich Mama.
Ja, das dürfen wir nicht. Und Robert wahrscheinlich immer mit Schlampe bespritzt und komplett wild. Randy so ein bisschen, der hatte auch Spaß daran, aber es war ihm alles ein bisschen zu eklig oder so. Mhm. Ja, und Stannis hat dann irgendwie so eine Fleppe gezogen und hatte gar keinen Bock darauf.
Die sind total unterschiedlich, die drei. Und Ned macht sich aber schon Gedanken, warum Stannis auf Drachenstein ist und nicht zurückkommt.
Genau. Und jetzt nochmal für mein Verständnis, Drachenstein ist ja nicht Stannis, wie sagt man,
sein Reich?
Sein Reich oder sein Hof, das ist doch Sturmkap, ne?
Ja. Stannis hat zwar Drachenstein für seinen Bruder erobert, also damals quasi in dieser Nacht, als Daenerys geboren wurde, ist er ja gegen Sturmkap hätte ich fast gesagt, gegen Drachenstein gesegelt, um in diesem Sturm, deswegen jetzt gerade der Versprecher, gegen Drachenstein gesegelt, um das einzunehmen. Und dann hatte man ja Viserys und Daenerys noch schnell rausgebracht. Und dann hat er Drachenstein eingenommen. Was seine Beziehung dazu ist und warum er sich jetzt da aufhält, kommt eben bis jetzt noch nicht wirklich aus den Büchern raus.
Okay. Wahrscheinlich einfach irgendein Haus, wo er mal ab und zu Urlaub macht nicht, aber so ein Fürstenhof, wenn ich das jetzt mal mit dem Königstum früher hier vergleichen kann, den er so auch bewirtschaften muss oder irgendwie so, ne? Aber gut, wir wissen es ja auch nicht, so weit sind wir ja auch noch.
Also da Drachenstein natürlich günstig liegt, ist natürlich, vielleicht nutzt er es auch für Handel oder so. Also wir wissen ja nicht, wie er so sein Geld nebenbei noch verdient, ne? Vielleicht macht er ja auch Handel oder sonst was und es kommt ihm da auch gelegen, ne?
Ja, das kann auch gut sein. Genau, und dann kommen wir schon eigentlich zum nächsten Teil des Kapitels quasi. Und zwar ist Ned geht zurück in den Turm der Hand und Jory Castle berichtet über seine Nachforschung, die er anstellen sollte.
Genau. Und Ned denkt halt noch, während er hingeht, ne? Er sehnt sich nach Trost in Caitlins Arm, nach dem Klirren der Schwerter, wenn Rob und John sich auf dem Hof miteinander maßen, nach den kühlen Tagen und den kalten Nächten des Nordens. Mir fehlt noch, dass er noch dazu schreibt, den Zickereien meiner Töchter, die von meiner Frau geschlichtet werden.
Wobei, die Zickereien hat er ja immer noch, ne?
Ja, aber eben seine Frau nicht, die das dann beendet und versteht und...
Ja, das finde ich irgendwie süß. Also.
Ja, total. Da merkt man richtig, dass er auch so voll der Familienmensch ist.
Ja.
Ja, und dann berichtet Jory oder Jori.
Ja, aber erst kommt ja noch, ist ja noch das Buch aufgetaucht, oder? Oder vertue ich mich gerade?
Nein, stimmt, absolut. Stammbaum und Historie der großen Geschlechter aus den sieben Königslanden mit Beschreibung zahlreicher hoher Lords und edler Ladies samt deren Kindern.
Genau. So, da hätten wir beide dann unsere helle Freude dran wahrscheinlich.
Ja, absolut.
Ich habe mir jetzt auch das, ist jetzt unbezahlte Werbung, das Buch über Westeros zugelegt. Und da gibt es auch Stammbäume, die sind auch recht komplex, muss ich sagen. Aber, also wie gesagt, ich finde es super. Hätte da richtig Lust, dann zu stöbern und so. Wir haben es jetzt noch ein bisschen leichter. Wir können jetzt noch nebenbei im Internet nach Figuren recherchieren. Das hat jetzt Ned nicht. Und deshalb findet er es auch relativ langweilig. Und er fragt sich aber trotzdem, wozu Jon Arryn es gebraucht hat. Weil irgendeine Wahrheit lag in diesen mürben, vergilbten Silben. Finde ich auch schon wieder so schön beschrieben. Also, muss ich sagen, gefällt mir richtig gut, dieses Kapitel.
Ja, man kann sich das Buch jetzt richtig vorstellen, wie das aussieht.
Ja, genau.
Ja, und er sucht eben in denen, die jetzt momentan dem König nachstehen, den Lannisters und so weiter, denkt so ein bisschen über die Geschichte der Lannisters nach, wie denen ihr Vorfahre an Casterly-Stein gekommen ist und so. Aber so richtig findet er nicht, was ihm das Buch sagen soll oder worauf er stoßen soll. Wo ist der Hinweis, ne? Dann klopft es auch ziemlich laut an der Tür. Und dann kommt auch schon Jory.
Und zu Jory, der ist ja relativ präsent in diesem Kapitel, habe ich auch noch mal ein bisschen was rausgesucht. Ich finde das ganz schön, dass wir in diesem Kapitel auch, also vor allem Jory ja kennenlernen, aber es werden ja auch einige von seinem Gefolge mal benannt. Weiter vorne war ja zum Beispiel Harwin, der Wachmann, oder sein Vater, der irgendwie Pferdepfleger zu sein scheint oder so. Mhm. Und Jory ist der Sohn von Martin Castle Und der Neffe von Roderick Castle, den kennen wir ja schon, das ist der Waffenmeister von Winterfell.
Genau.
Und seine Familie hat immer den Starks treu gedient. Und vor mindestens 8 Jahren wurde ihm dann das Amt des Hauptmanns von Lord Eddards Wache übertragen. Das war noch bevor Bran geboren wurde. Mit den Kindern von Lord Stark versteht er sich auch sehr gut. Also zum Beispiel geht er mit denen, oder ist er mal mit Rob, John und Bran zum Forellenangeln gegangen. Und er soll ein sehr freundlicher Mann gewesen sein. Das weiß man zum Beispiel von Bran. Er erinnert sich sehr gerne an ihn. Wie er zum Beispiel mit ihm auf den Dächern von Winterfell ihm hinterhergejagt hat. Oder eben einfach in der großen Halle saß und seine Scherze betrieben hat. Also aus den Augen der Kinder und so hat man jetzt eigentlich ein relativ sympathisches Bild auch von Jory, ne?
Ja, also die vermissen ihn da auf Winterfell. Und dann lernen wir eben auch Arlen kennen. Der bekommt das Kommando und soll dafür sorgen, dass sich die Männer darüber im Klaren sind, dass sie Streit beenden und nicht anzetteln sollen. Die 20 Mann, die er den Gardisten, die 20 seiner Gardisten, die er der Stadtwache versprochen hat. Das sagt Ned nochmal Jori, als sie sich sehen, ne? Und das finde ich auch irgendwie lustig, weil ich glaube, wahrscheinlich auch seine eigenen Leute da so ihren Spaß haben, wenn da natürlich jetzt so viel Trubel ist und so. Ja. Und dann nochmal, denk dran, sag denen nochmal, die sind zum Arbeiten hier und nicht zum Party machen.
Genau. Ja, und dann fängt eben Jory mit seinen Ausführungen an und wir erfahren durch die Augen von verschiedenen Personen eben ein bisschen mehr über John Arryn. Einmal von dem Wachmann, dass John den, ich glaube, allen Wachen jeweils immer ein Kupferstück gegeben hat an ihrem Namenstag und auch gut mit Pferden umgegangen ist, also die nie zu hart behandelt hat und immer Leckereien für die dabei hatte. Dann haben wir Ser Hugo, ne? Oder vertue ich mich jetzt?
Ja, es war nicht der Wachmann, sondern der ist jetzt Wachmann, war aber damals eben der Pferdepfleger von Lord Arryn. Und erzählt eben dann Jori, dass er aber nichts wirklich, was ihn weiterbringt. Ne? Also der hat mal einen Apfel und Karotte dem Pferd gegeben und so. Und nett, ja, Äpfel und Karotten, super, aber das bringt uns ja nicht weiter, ne?
Genau, also für seine Detektivarbeit ist das jetzt nichts, was ihm hilft. Und dann der Knappe, der zum Ritter aufgestiegen ist, ne? Das ist doch Ser Hugo, oder?
Genau.
Genau, und der war erstmal ziemlich arrogant und wollte nicht mit einem einfachen Hauptmann reden, wo ich mir so gedacht habe, also wer denkst du, wer du bist? Du bist doch selber gerade erst aufgestiegen. Aber er fühlte sich zu wichtig, um mit einem einfachen Hauptmann zu reden. Und ja, mit Ned würde er reden.
Oh, das ist aber gnädig.
Ja.
Mit der Hand des Königs zu reden, ist aber gnädig. Also ich finde es auch ganz schön dreist, ne? Im Prinzip der rechten Hand zu sagen. Du, mit dir quatsch ich nicht. Also das finde ich schon... da gehört schon einiges dazu. Also wenn das jetzt, was weiß ich, Jamie Lannister gesagt hätte, hätte ich gesagt, okay, gut. Aber von jemandem, der gerade so vom Knappen zum Ritter gekommen ist, das ist schon relativ dreist.
Ja, und vor allem, ich sag mal, wenn der König, Ned ist ja der nächste Mann nach dem König, ne? Also wenn der König kommt, der kommt ja nicht immer selber, wenn der Befehle schickt. Er hat halt seine Boten. Du sagst ja auch nicht, ja nee, ich rede nur mit dem König selbst. Also das ist, hat er einen kleinen Höhenflug gehabt irgendwie.
Dann hat er das Dienstmädchen gefragt. Die war zumindest mal nett, also freundlich gewesen. Die hat aber auch nicht wirklich was beizutragen. Ne? Sie sagt halt, ja, der hat viel gelesen, hat sich immer Sorgen um seinen Sohn gemacht, der so kränklich ist. Und dann hat er noch den Kellner aufgetan, der jetzt Schuhmacher ist. Also Schankkellner ist ja der ihm beim Tisch eingeschenkt hat, ne? Und Ja, klar, gut, wenn der immer am Tisch war, da kriegst du natürlich schon was mit, ne? Damit wurde ja immer viel so bei Tisch besprochen.
Genau, Klatsch und Tratsch. Also das fand ich auf jeden Fall am interessantesten hier. Aber man muss ja auch immer beachten, dass es halt Klatsch und Tratsch ist und dass das eben vielleicht ein Fünkchen Wahrheit hat, aber es muss nicht zwingend der Wahrheit entsprechen. Es wurde halt, also der Schuhmacher hat gesagt, dass es oft Streit mit dem König gab. Er wollte seinen Sohn als Mündel nach Drachenstein schicken. Oder nee, er hat es getan, ne? Nicht er wollte es, sondern er hat es getan.
Was mich irritiert hat, wenn der Junge so kränklich ist, überlasse ich den Jungen jemandem wie Stannis, wo wir ja schon wissen, das ist so ein harter Kerl, auf irgendeiner Insel, zumal seine Frau ja so wahnsinnig an diesem Kind hängt.
Mhm.
Das hat mich jetzt schon irgendwie verwundert.
Ja, ich bin mir, also irgendwie finde ich, das passt auch einfach nicht zum Rest, was bisher beschrieben wurde, weil ja auch, glaube ich, gesagt wurde, nachdem Jon Arryn tot war, also erstmal wollte ja die Lysa ihren Sohn nicht zu ihm lassen. Das heißt ja, er muss ja da gewesen sein. Und die ist ja dann auch direkt mit ihm abgehauen. Ich weiß nicht, wenn man jetzt jemanden, wenn jemand ein Mündel ist von jemandem, dann ist doch derjenige eher der Vormund, oder?
Ja, der entscheidet, was passiert, genau.
Genau, also ich weiß es nicht, aber vielleicht ist das quasi falsch übersetzt oder einfach falsch ausgedrückt, dass er das halt vorhatte und nicht, dass er das getan hat, könnte ich mir vorstellen.
Ja, also eben, das hat mich auch verwirrt. Also das wahrscheinlich war das eher ein Plan, den er vielleicht hatte. Zumal er ja mit seiner Mutter jetzt ist.
Genau, und weiteren Klatsch und Tratsch gab es noch in der Hinsicht, dass sich Jon Arryn eine prunkvolle neue Rüstung hat anfertigen lassen. Und Stannis hat bei der Auswahl geholfen. Er ist außerdem auch oft mit Stannis ausgeritten. Dann erfährt er noch, dass Jon Arryn für sein Alter sehr stark war. Und das bedeutet, ist für mich eben gleichbedeutend mit auch gesund. Stark und gesund.
Und er fragt dann eben auch, wo sind sie denn bei ihren Ausritten so hingeritten? Und dann sagt er, ja, der Junge sagt, sie hätten ein Bordell besucht. Und nach dem, was er ja vorher im Rat erfahren hat, sagt er, ein Bordell? Der Lord von Hohenehr, die rechte Hand des Königs, hat mit Stannis Baratheon ein Bordell besucht. Also jetzt hat er so das Gefühl, hey, wollt ihr mich hier alle verkloppen? Das kann doch nicht sein.
Ja, also es passt halt überhaupt nicht zu den beiden. Und auch allgemein findet Janett auch, dass ja auch das mit der Rüstung, es ist ja auch nicht so eigentlich Johns Ding gewesen.
Ja, also da macht er sich ja nachher dann auch nochmal eben Gedanken drüber. Aber nachdem er jetzt sagt, also mit Stannis Baratheon in Bordell, und er sagt aber doch, der Junge beteuert, dass das wahr ist und so. Also der hat sogar drei Gardisten hat er dabei gehabt. Und dann sagt er, ja, wo, welches Bordell, möchte Ned natürlich dann wissen. Und das wussten sie nicht, nur die Gardisten. Und dann sagt er, ja, Mist, die hat Lysa natürlich mit ins grüne Tal genommen. Ja. Und jetzt überlegt er, wie kann er rausfinden, wo die da überall hin sind. Er macht sich halt Sorgen darüber, warum. Oder er könnte ja Stannis fragen, ne? Und dann wird er ja auch gefragt, ja, ob er den von Drachenstein zurückrufen würde. Und dann sagt Ned, noch nicht. Er will erstmal wissen, was hier überhaupt vorgeht, ne? Weil er weiß ja nicht, ob er sich Freund oder Feind ins Haus holt.
Genau. Und er fragt sich eben auch, ja, warum ist er überhaupt abgereist, ne? Hat er was mit dem Mord zu tun oder hat er Angst? Das weiß er ja alles nicht.
Ja, aber er kann sich nicht vorstellen, dass Stannis Baratheon sich fürchten sollte, nachdem dieser in Sturmkap ein Jahr lang der Belagerung getrotzt und sich von Ratten und Schuhleder ernährt hatte, während Tyrell und Rodwain mit ihren Gästen in seiner Sichtweite vor seinen Mauern, also da Festmahle abgehalten haben. Er sagt also, wer so ein harter Kerl ist, er kann sich nicht vorstellen, warum der sich fürchtet oder warum der sich verstecken sollte.
Ja, und ich finde auch wir haben ihn ja jetzt noch nicht persönlich quasi kennengelernt, aber nach dem, was bisher über ihn erzählt wurde, würde ich ihn auch nicht so einschätzen. Also ich glaube, er steht da, sein Mann quasi, Und ja, er ist ja auch sehr pflichtbewusst und ich glaube nicht, dass er davor vor irgendwas weglaufen würde.
Ja, dann sagt er eben ja, dass anscheinend, wenn sich der Renly, ist ja irgendwie nicht mit dabei gewesen, auch wenn er auch Roberts Bruder ist. Er war da nicht so mit eingeladen, wie Stannis. Und dann erinnert sich Ned dran, wie Renly ihm eben ein Medaillon gezeigt hat, was die Jungfer Loras Tyrells Schwester Margaery zeigt. Ne? Und die Margaery, die scheint ihm doch irgendwie angetan zu haben, dem Renly. Und er fragt eben, ob die wie Lyanna aussieht, ne? Also wie Neds Schwester. Und Ned sagt nein. Aber er fragt sich dann auch, ob Renly sich vielleicht auch so ein Mädchen sucht, was aussieht wie Neds Schwester, weil er natürlich seinem Bruder Robert irgendwie nacheifern will.
Wobei ich sagen muss, dass ich mir das nicht vorstellen kann, weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass Renly ihm aktiv nacheifern möchte. Also er sieht ihm ja scheinbar sehr ähnlich, zumindest Roberts früheren Version. Aber ich würde jetzt Renly schon so einschätzen, dass er es nicht, ich sag mal, nötig hat, seinem großen Bruder nachzueifern, sondern dass er schon einfach sein eigenes Ding macht. So. Darum glaube ich nicht, dass das seine Intention war.
Ich glaube es auch nicht, weil ich glaube, er fühlt sich in der Position, in der er momentan ist, eigentlich ganz wohl. Vielleicht ist es auch mehr so ein Ding, Robert hat ja seine große Liebe, die so toll aussah, verloren und vielleicht will er da einfach auch jemanden haben, um seinem Bruder auch so ein bisschen eins auszuwischen, nochmal so einen bösen, geschwisterlichen Schubs mitzugeben. So, schau mal, ich habe aber eine, die ist so toll, haha, und du hast die Cersei, Bitch.
Aber das wär ganz schön bösartig.
Ja, aber brüderliche Rivalität darf durchaus etwas Bösartigkeit.
Aber das finde ich schon, weil das ist ja wirklich diese eine Schwachstelle, die Robert einfach hat, ne? Und wo er immer noch quasi mit zu kämpfen hat und so. Aber gut, wir wissen es nicht. Vielleicht wird das noch aufgeklärt in den nächsten Kapiteln.
Oder es ist nur meine Bösartigkeit, die sich solche Dinge ausdenkt.
Genau.
Da sagst du auch noch genau, Mensch.
Nein, nein.
Ich war nur Spaß.
Du hast schon mal gesagt, du hast ja schon mal gesagt, dass es dir auch sehr gefällt, darüber zu lesen, wenn diese Intrigen gesponnen werden und so. Das finde ich auch, also ich finde es auch spannend. Und ich sag mal so, in Westeros, da gibt es ja fast nichts, was jetzt nicht passieren würde eigentlich.
Ja, also die Leute sind irgendwie zu allem fähig, hat man so das Gefühl.
Genau.
Jetzt, wie du vorhin schon gesagt hast, macht sich eben Ned auch Gedanken darüber, dass Lord Arryn und eine juwelenbesetzte, versilberte Rüstung, für den war Stahl immer Stahl, ja, das schützt auch. Also er kann sich das gar nicht vorstellen und dann denkt er, machen wir uns mal auf zu dem Schmied, der das machen sollte, wo sie beide hingeritten sind. Weil, ich sag mal, wenn, ich stelle mir auch vor, er hat ja die Brüder inzwischen kennengelernt. Also wenn es um Designer-Outfits geht, glaube ich, würde man nicht Stannis, sondern Renly mitnehmen zur Beratung.
Ja, absolut. Genau.
Also da ist irgendwas faul. Das riecht ja. Und jetzt geht er mal gucken.
Genau, und dann finde ich, ist noch irgendwie so eine irgendwie schöne Szene zwischen Jory und Eddard. Man weiß gar nicht so genau, mit welchem Motiv Eddard das jetzt sagt, aber ich habe das Gefühl, die plänkeln halt so ein bisschen herum, weil Eddard so halb im Scherz sagt, ja, dann musst du jetzt wohl anfangen, die Hurenhäuser aufzusuchen. Und Jory ist davon amüsiert und sagt dann, ja, das ist eine schwere Pflicht. Und Porter, der hat schon damit angefangen.
Genau, das habe ich mir auch markiert. Ich fand die Stelle auch lustig.
Ja.
Er soll ja da mit den Hurenhäusern anfangen, weil die ja auch eben erzählt bekommen haben, dass Stannis und Arryn in ein Hurenhaus sind. Und vielleicht hoffen sie sich, dass sie irgendwo rausfinden, wo die zwei aufgetaucht sind. Weißt du, vielleicht mit so einem Satz so, ah, schon wieder die Hand des Königs oder sowas, ja?
Ja, genau. Und ja, also ich finde, das zeigt so, dass sie auch allgemein in diesem Kapitel bisher, die haben irgendwie ein gutes, fast freundschaftliches Verhältnis, würde ich sogar sagen, weil Ned ihm ja auch offensichtlich vertraut, auch lässt ihn so an seinen Überlegungen und auch an seinen Sorgen teilhaben. Und ja, finde ich irgendwie einfach ganz schön so dieses Verhältnis zwischen den beiden.
Ja, also man merkt, dass die wirklich auch ein vertrauensvolles Verhältnis haben, aber auch sehr stark auf Augenhöhe bis zum gewissen Grad, ne? Also er lässt ja auch Jory Witze machen und ihm sagen, was er denkt und so. Also genau. Er hat ein sehr gleichberechtigtes Verhältnis auch zu seinen engen Vertrauten.
Ja. Und dann geht's los. Und zwar begleiten ihn dann Vali, Jax, Tomat und Desmond wurden morgens schon losgeschickt. Ich glaube, um zu schauen, ob die Route sicher ist oder so, ne? Oder ob er irgendwie verfolgt wird.
Ja, also er macht sich ja Sorgen um die Spinne und um andere, die ihm da irgendwie auflauern oder ihn beobachten. Und er will ja natürlich jetzt während seinen Recherchen ja nicht, dass die alle mitbekommen, was er gerade tut. Also versucht er so unauffällig wie möglich, nur ja gut, als Hand unauffällig, ist auch schwierig.
Er gibt sein Bestes, sagen wir mal so.
Ja, und er kommt jetzt eben so über die Marktplätze und durch die Straßen, wo überall Äpfel, die besten Äpfel, Blutmelonen, süß wie Honig, Rüben, Zwiebeln, Wurzeln.
Du könntest auch Marktschreier sein, machst du sehr gut.
Ja, ja. Nächstes Mal dann auf dem Rummel. Wer will noch mal? Wer kann noch nicht? das Schlammtor ist offen. Und da stehen eben auch die Wachmänner, stützen sich so auf ihre Speere. Alles ist noch so ein bisschen lässig. Und dann kommt aber wieder ein Ritter an. Mit schwarzem Banner. Und es ist Machtplatz für Lord Beric.
Und, nee, Bendik, oder? Bendik Dondarrion. Oder Dondarrion.
Also bei mir steht Lord Beric. B-E-R-I-C.
Ja, wahrscheinlich hast du recht. Ja, ich hab in meinen Notizen geschlammt. Ja, und er ist auf jeden Fall nicht nur...
Nur ein Gläschen Wein bei den Notizen. Sonst kann man es nicht mehr lesen.
Ja gut, okay. Nächstes Mal werde ich mich dran halten. genau, und Beric, ich tue mich manchmal echt irgendwie schwer mit den Namen, aber Beric Dondarrion.
Beric kann ich das süßen Namen, dann stelle ich mir den niedlich vor. So, hey Lord Beric, bist du Pooh der Bär oder Paddington?
Ja, okay, stimmt. Also, was sagst du jetzt?
Ich finde Beric gerade süß. Ich nenne den Lord Beric.
Okay, mache ich das jetzt auch. Und er möchte nicht nur teilnehmen am Turnier, sondern natürlich auch gewinnen. Ja, dafür ist er hergekommen.
Ja, man ist da, um zu gewinnen. Also hier ist, dabei sein ist hier nicht alles. Man muss auch gewinnen. Ja, was ich noch geil finde, ist er ist ein fescher Mann auf einem schwarzen Renner. Wo ich mir dann vorstelle, da musste ich jetzt an diesen Asterix-Film denken, wo Michael Schumacher mit so aufgebockten Pferdewagen da, wo so Olympia nachspielen, so aufgebockten Pferdewagen umeinander rennen. Und ich mir dann echt denke, so, ist das so ein aufgebockter, schwarzer Maserati Pferdedress oder so. Also ein schwarzer Renner, habe ich noch nie als Bezeichnung für ein Pferd gehört.
Nee, habe ich auch noch nie gehört. Und mir wird das auch jetzt erst klar, weil ich habe nämlich... Sind wir wieder beim Wein? Ich habe nämlich, während ich das gelesen habe, ich mit einem schwarzen Renner gelesen. Nicht auf. Das ist mir jetzt gerade erst klar geworden. Und dann habe ich gedacht, das ist ein Kleidungsstück. Und ich habe es gegoogelt und gegoogelt. Was ist das? Und ich habe es nicht gefunden. Aber jetzt wird es mir klar, jetzt ist es natürlich, ein Pferd. Mal wieder was dazugelernt.
Der Kerl ist ein Schönling mit einem geilen Flitzer auf gut Deutsch. Ne?
Genau.
Und er ist total bärig.
Also allgemein kann man sagen, in diesem Absatz lernen wir auch so das Leben in Königsmund halt ein bisschen kennen. Also auch die einfachen Leute. Und es gibt auch viele Ortsnamen. Und hier mache ich jetzt mal ein bisschen Werbung. Weil wenn ihr jetzt so ein bisschen den Überblick verliert oder ihr euch allgemein für Königsmund interessiert, dann schaut auch gerne mal in unsere Sonderfolge rein, die, ich meine... letzte Woche erschienen ist. Da sprechen nämlich Theresa, Mero Baudes und ich über die Geschichte von Königsmund, über den Aufbau, ja, und auch noch einiges mehr, was es da so zu wissen gibt. Hört da gerne mal rein.
Ja, kann ich auch total empfehlen. Ich habe mitbekommen, wie viel Arbeit sich die drei gemacht haben und euch da wirklich auf den neuesten Stand zu bringen, euch ganz viel Hintergrundwissen zu vermitteln. Also auf jeden Fall lohnt es sich, da reinzuhören. und genießt es, da noch ein bisschen mehr zu erfahren, was euch jetzt auch natürlich in unseren Kapiteln dann in Zukunft so ein bisschen weiterhelfen wird, sich das besser vorzustellen.
Genau, das denke ich auch. Ja, und dann geht's los zu Topomot. Das ist der Waffenschmied. Seine Schmiede liegt in der Stählernen Gasse. Und er wohnt relativ weit oben, dort, wo die reichen Häuser liegen. Und das wird auch nochmal deutlich darin, wie das beschrieben wird, das Haus. Also es ist ja eine meisterliche Waffenschmiede. Es gibt Holzverzierungen über der Tür, Wachen in guter Rüstung. Es gibt ein Dienstmädchen. Also man merkt schon, das ist scheinbar ein sehr reicher Handwerker mit wahrscheinlich auch einem sehr guten Ruf. Weil du kommst ja auch nur gute Aufträge, wenn du eben auch einen guten Ruf hast.
Ja, also ich denke, dass das ähnlich mit den Zünften und Innungen so ein bisschen ist wie bei uns früher oder heute auch noch. Es gibt ja nicht so viele Meister, ja, also du musst ja auch was leisten, um dich Meister oder Meisterschmiede zu nennen. Und hier sind natürlich die Aufträge dann natürlich auch schöner, komplizierter, teurer und natürlich so wirst du auch bekannter oder kannst natürlich tollere Sachen herstellen, was jetzt mit Edelsteinen etc. Da denke ich, ist es natürlich immer interessant, auch wie sich, deswegen liegt er oben in der Gasse, ne, wie sich das so entwickelt, ne, wie sie sich quasi auch hocharbeiten müssen. Und wenn aber es schon einige sehr gute gibt, dann sage ich mal, machst du halt in dem unteren Teil der Gasse nur Hufeisen und keine Schwerter, ne? Das gibt's dann wahrscheinlich nur oben in den Meisterschmieden.
Ja, genau. Ja, er kommt dann auch, nachdem das Dienstmädchen Netz Handabzeichen gesehen hat, sofort. Und er hat einen Samtmantel mit Silberbestickung. Finde ich auch ein schönes Detail, dass er so silberne Hämmer hat in seinem Mantel. Er hat Silberkelche mit, dann eine Silberkette mit einem eigroßen Saphir. Also das bestätigt sich hier einfach nochmal. Der ist echt super reich. Wenn du dir sowas leisten kannst, dann hast du schon gut Asche.
Das ist natürlich goldenes Handwerk, hat man ja früher auch gesagt, ne? Das goldene Handwerk, weil da konntest du, die konnten halt was die Edelleute nicht konnten, wofür sie brauchten, und da konntest du dann halt auch Geld für verlangen, ne?
Genau.
Erinnert mich aber so ein bisschen wie Einkaufen in der Türkei, ne? Wenn du so in den Laden kommst, erstmal setzen, erstmal was trinken, erstmal erzähle ich dir, wie toll alles bei mir ist.
Das stimmt wirklich.
also wirklich so umsorgt auch so vom, als Kunde, ne? Nochmal so. Ja, und ich erkläre dir auch, warum meine Sachen teuer sind, ne? Aber sie sind gut.
Genau.
Nett hört sich das erstmal alles ganz geduldig an, aber kaufen will er ja nicht wirklich was.
Nee.
Was ich eben interessant finde in dem Gespräch, im Laufe der Jahre hatte er gelernt, dass Schweigen manchmal mehr erreichte als Fragen. Und so war es auch diesmal. Also er lässt den quasi sich leer quatschen, ja?
Mhm. Das habe ich mir tatsächlich auch aufgeschrieben, dass ich super schlau finde, dass er, wie du schon gesagt hast, ihn sich leer quatschen lässt. Und also auch im späteren Verlauf, er verrät sich ja teilweise selbst. Ned muss ja nicht mal was fragen. Und das finde ich auch deshalb so schlau, weil Ned dann über seine eigenen Ziele überhaupt nichts verrät und das aber einfach trotzdem so läuft. Also er bekommt ja trotzdem Informationen.
Genau, bis Ned geht, glaube ich, weiß er gar nicht genau, warum der da ist.
Genau.
Will der jetzt was kaufen, will der nichts kaufen? Ja, das macht er schon sehr geschickt.
Ich habe jetzt aber noch eine Frage, das haben wir nämlich gerade ein bisschen übersprungen. Also die Kunden von dem Schmied sind ja unter anderem der Ritter der Blumen, das ist doch Loras Tyrell, oder?
Ja.
Genau, und Lord Renly. Und dann erzählt er ja auch, dass er ihm eine neue Rüstung geschmiedet hat, grün und gold mit so Hirsch-Applikation und so. Und ich finde das mega cool. Also ich mag das sowieso total, dass so Rüstung also mit Tierformen zu verbinden. Auch zum Beispiel diese Idee von dem Schattenwolfshelm finde ich total cool. Und da habe ich jetzt die Frage an dich, was würdest du dir denn für eine Rüstung anfertigen lassen? Also mit welchem Tier?
Also als chinesisches Sternzeichen bin ich ja Ratte. Aber das heilt jetzt nicht so wirklich her, glaube ich, so für prunkvoll. Ja, ich weiß nicht, ich habe früher als ganz gern Stargate geguckt. Und ich meine, Apophis hatte diese Schlangenhelme und dann gab es aber diese Hundehelme noch bei einem. Die fand ich ganz cool. Mhm. Ich glaube, so einen, so mit so einem fetten, mit so zwei fetten roten Rubinen als Augen. Ja. Yeah. Wo man dann so drunter durchguckt, weißt du?
Das klingt sehr prickelnd auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, wie Nett so schön sagt, ich hätte dann auch einen Helm zum Kinder erschrecken.
Ja.
Ja, was würdest du dir denn aussuchen?
Also ich muss sagen, dass mir das mit den Hirschen schon mega gut gefällt. Und ansonsten bin ich ja auch Katzenfan. Also vielleicht irgendwas in die Richtung. Aber dann als Edelstein würde ich wahrscheinlich den Saphir oder den Smaragd wählen. Ich mag nämlich gern blau und grün. Wenn man das dann so mit Gold verbindet, das ist, glaube ich, schon ganz cool.
Ja, das kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Und er sagt ja, er kann ja auch Farbe in den Stahl bringen. Also so, oder so einen schwarzen Katzenhelm à la Catwoman.
Mhm, stimmt, das wäre auch cool. Ja, schwarz ist auch cool.
Das wäre auch richtig cool. Kann ich mir voll gut vorstellen. Was ich interessant finde, ist, dass er es damals also wirklich Legierungen herstellen konnte mit verschiedenen Farben. Das ist ja wirklich nicht einfach. Ich glaube, jeder, der sich so ein bisschen auch so beim Cosplay-Basteln und so auskennt, der weiß, wie schwierig das ist, dass bestimmte Dinge so und so aussehen. Und Legierungen oder auch Mischungen, wenn man nicht lackieren will, herzustellen, ist echt kompliziert. Also, dass der ein Meister ist und dass die Leute da einen Haufen Geld für zahlen, kann ich mir echt vorstellen, weil das sind so komplizierte chemische Prozesse stellenweise, dass ich das echt interessant finde. Also du musst ja dann zum Beispiel auch bestimmte Anteile Kupfer oder sonst was zugeben und es dann durch Feuer oder durch Ding, dass es dann grün, im Prinzip ja grün anläuft, ja.
Also du kennst dich scheinbar schon ein bisschen damit aus, oder? Also weil ich habe gar keine Ahnung.
Du, ganz, ganz, ganz rudimentär. Ganz rudimentär. Was man halt mal als so liest. Ich mag ja gern so diese Bücher, auch so in der viktorianischen Zeit, Anfang der Industriezeitalters. Und da gibt es ja dann viel in der Stahlindustrie und so. Und da wurde dann auch viel über so Legierungen gesprochen und so. Oder geschrieben. Hm. Und da schnappt man halt so das ein oder andere auf. Aber ich fand das sehr interessant. Also falls da jemand auch noch mal was Interessantes zu hat, immer gern her damit, Input.
Genau, und schreibt uns auch gerne, was ihr euch für eine Rüstung anfertigen würdet. Ob es jetzt eine Tierrüstung ist oder nicht, ist egal. Hören wir gerne. Also genau, wenn das so schwierig ist, dann, ich finde, der Schmied, der ist ja schon so ein kleiner Angeber, aber wahrscheinlich auch mit Recht. Weil er scheinbar ja wirklich was drauf hat, ne?
Ja, Angeber, also ich glaube, es war damals ja schon üblich, dass du deine Fertigkeiten angepriesen hast, ne?
Ja, stimmt also, auch wieder.
Das ist quasi denen ihr Marketingkonzept, glaube ich.
Ja, gehört wahrscheinlich einfach zum Geschäft. Also, weil du kannst ja keine Werbeplakate aufhängen oder so.
Gab's doch diesen schönen Spruch früher, Klappern gehört zum Handwerk.
Ach so, quasi erzählen, was man so macht.
Genau, also erstmal klapper mal ganz laut. Also erzähl mal ganz groß, was du kannst. Und dann, gut, er scheint ja auch zu liefern. Also ich meine, es wird ja viel gesprochen auch von der Rüstung von Renly und so, die ja ziemlich cool aussehen soll. Aber er will keine Kinder erschrecken mit seinem Schattenwolfhelm. Und dann fragt er eben, er stellt aber eine Frage, und zwar, ob er für Lord Arryn vielleicht einen Falkenhelm hergestellt hat.
Mhm.
Und dann erfährt er, ja, nee, die Hand hat, also die alte Hand, John Arryn, hat ihn besucht mit Lord Stannis, aber die haben ihm leider keinen Auftrag gegeben. Und dann wartet er halt so ein bisschen ab und dann kommt er halt so langsam, erzählt dann, ja, sie wollten den Jungen sehen. Und dann sagt nicht der Junge. Und den würde ich auch gern sehen. Also ja, und jetzt wird eben Tobo Mott so ein bisschen, der guckt so ein bisschen misstrauisch und denkt wahrscheinlich, oh scheiße, schon wieder kein Auftrag, der will auch nur irgendwas anderes. Sagt dann ja natürlich, klar, und bringt ihn dann halt durch die Hintertür und schleppt ihn dann mal zu seinen Werkstätten. Also der scheint auch eine richtige Produktionswerkstatt dazu haben. Also nicht nur irgendwie so eine kleine Schmiede, sondern da ist richtig schon Mini-Industrie.
Ja, da arbeiten ja auch recht viele Gesellen.
Ja, und dann eben kommt ein hochgewachsener Bursche in Robs Alter und der ist an Arm und Brust Muskel bepackt, hat blaue Augen, volles Haar, zottig und zerzaust und schwarz wie Tinte. Das ist Gendry oder Gendry oder wie würdest du den aussprechen?
Ja, weiß ich auch nicht. Gendry, ich glaube Gendry würde ich sagen. Oder was würdest du sagen?
Also dann Gendry.
Würde ich sagen, ja.
Ja, und er sagt dann gleich mal ja. Der zeigt der Hand mal den Helm, den du gemacht hast.
Genau. Und das macht er dann auch. Das ist ein stählerner Helm in der Form eines Bullenschädels mit zwei großen gebogenen Hörnern. Und er war wohl, oder der ist wohl ganz toll geformt und eine sehr gute Arbeit. Und das lobt Ned dann auch und sagt, ja, ich würde ihn kaufen. Und das finde ich so süß von Ned. Also das finde ich einfach richtig toll, dass er ihn so, ja, damit, ich glaube, er will ihn damit irgendwie ja auch unterstützen, weil er denkt, dafür gibt's gut Geld und jetzt gebe ich dir dieses Geld, was du verdient hast durch deine gute Arbeit. Also finde ich einen richtig, richtig tollen Zug von Ned. Aber Gendry bleibt stur und möchte ihn für sich behalten, weil er ihn für sich gemacht hat.
Ja, und da ist Turbo Mod gar nicht so begeistert von, weil der sagt ja dann, hallo, Junge, hä, hast du einen Vogel? Die rechte Hand will was von dir kaufen? Du verkaufst es dem gefälligst.
Nee, du verschenkst es sogar, nicht verkaufen. Ach
ja, stimmt, du verschenkst es, wirst du ihn verschenken. Stimmt.
Ja, ja, und das, da habe ich irgendwie gedacht, auf der einen Seite, ja, also eine sehr mächtige Person zeigt Interesse an deiner Arbeit. Du musst ihn jetzt so ein bisschen an dich binden, weil dann kommt er wahrscheinlich nächstes Mal wieder. Aber dann habe ich mich gefragt, also der Turbomod, der würde seine Sachen wahrscheinlich nicht verschenken. Der würde die dann schon verkaufen.
Ja, also das mit dem Verschenken hat mich auch gewundert. Ich hätte eher gesagt, ja, also dass er ihn halt sagt, ja, also du musst verkaufen und mach ihm einen guten Preis, weil dann kommt er wieder so, ja. No. Aber Handwerkskunst zu verschenken war, also man war ja damals sehr stolz auf das Handwerk und Handwerkskunst sollte eigentlich nicht verschenkt werden, weil das Handwerk einen gewissen Wert hatte und die ja auch nicht wollten, dass dieser Wert irgendwie verfällt. Ja.
Genau. Also,
ist ja heutzutage schon immer das Problem so mit Künstlern, ne? So, wir haben, also so nach der Mutter, wir heiraten, wir bräuchten noch eine Band, ihr könntet doch spielen, ihr kriegt was zu essen und was zu trinken. Ja, das ist so, ja, das ist ja ganz nett, aber irgendwie müssen wir auch Miete bezahlen.
Ja, ja, das ist ja dann auch oft bei Fotografen so. Hey, du machst doch gerne Fotos. Kannst du nicht ein paar Fotos machen auf der Hochzeit? Das ist auch, genau. auch ein Handwerk, was ja Bezahlung verdient, ne?
Und, also es ist oft so, dass das leider nicht so wertgeschätzt wird. Und ich weiß aber, dass es im Mittelalter bei den Zünften wirklich auch so war, dass ja auch selbst die Gesellenstücke, also selbst wenn die noch Fehler hatten, verkauft wurden, explizit damit das Handwerk nicht oder dann halt vernichtet, weil das oder die Gesellen mussten es mit heimnehmen, durften es nicht verkaufen, es durfte nicht veräußert werden dann oder halt verschenkt werden, weil eben das Handwerk nicht verfallen sollte.
Ah, okay. Das ist ja auch interessant. Damit bloß nicht irgendein schlecht gebautes Möbelstück oder so im Umlauf ist quasi, oder wie?
Ja, dass eben nichts Schlechtes im Umlauf ist und dass nicht einer sagt, naja gut, ich brauche ja nur einen Stuhl und selbst wenn der ein bisschen wackelt, ist mir das egal, dann schraubt halt der mir einen zusammen oder so, ja. Und ja. Für was weiß ich, ein Zehntel vom Preis, das wollten die ja nicht. Sondern der Preis für einen Stuhl war halt jetzt, was weiß ich, 5 Gulden, ja, und dann musstest du die bezahlen, ja. Also so. Und die haben sich ja damals auch sehr abgesprochen. Also das der Horror des Bundeskartellamtes, aber da war ja auch oft nicht so viel, da hat der Markt nicht so viel geregelt.
Ja, also was ich glaube, was ich aber auch finde hier, dass Turbo Mod, das ist halt sehr eigennützig, sage ich mal. Er sagt ja, ach, hier, die Hand des Königs ist da, schenk ihm den Helm. Aber er denkt, also ich glaube, er denkt dann eher daran, dass Ned dann zu ihm nochmal wiederkommt. Weil Gendry hat davon ja nicht so viel.
Ja, das stimmt.
Also vielleicht ist das auch irgendwie, vielleicht ist er aber auch einfach nur so ein bisschen überfordert, weil jetzt halt die Hand des Königs da ist und er sowieso nicht weiß, was will der von mir, jetzt stimmen wir ihn mal besonders gut, aber kann auch sein. Und dann entschuldigt sich der Meister eben im Namen von Gendry. Aber Eddard sagt, es gibt nichts zu verzeihen.
Ja, also Ned will jetzt da auch gar nichts aufkommen lassen und dem ist das jetzt auch gerade wieder zu viel Tamtam. Der will eigentlich, glaube ich, nur mal in Ruhe mit dem Jungen ein paar Worte wechseln und ist, glaube ich, auch schon beeindruckt, dass der so einen schönen Helm gemacht hat. Ich glaube, das gefällt ihm, also der gefällt ihm, glaube ich, wirklich. Also von der Handwerkskunst her und er möchte dem Jungen, glaube ich, auch keine Schwierigkeiten machen und deswegen nimmt er ihn ja da auch vor seinem Chef in Schutz und trägt ihn dann halt, was denn Lord Arryn bei ihm wollte und dann kriegt er ja auch mitgeteilt, dass der nur so ein paar Fragen gestellt hat und dann sagt er ja, ob er ihm das auch erzählen könnte. Und dann erzählt er ihm eben das über seine Mutter, dass die gestorben ist, als er klein war, dass sie in der Bierschenke gearbeitet hat und so. Und dann fragt er eben, ob Lord Stannis ihm auch Fragen gestellt hat. Und dann sagt er, der Kahle? Nee, der nicht. Der hat kein Wort gesagt, der hat mich nur finster angestarrt, als wäre ich der Vergewaltiger, der sich an seiner Tochter vergangen hätte. Und so. Und ja, da haut es den Chef schon wieder fast aus den Latschen. So, kannst du nicht mit der Hand des Königs reden?
Achte auf deine unflätigen Worte, sagt er noch. Das finde ich auch geil, dieses Wort. Unflätig. Müsste man eigentlich wieder in den Sprachgebrauch aufnehmen. Ich mag gern so alte Wörter, die so vergessen wurden.
Die finde ich auch gut. Der Ned hat aber irgendwie Verständnis für den Jungen. Der legt ihm die Hand auf den Kopf und fühlt nochmal das dicke schwarze Haar. Und sagt, ja, schau mich mal an und so. Dann blickt der Lehrling auf und dann schaut er sich die Form des Unterkiefers an, die blauen Augen, blau wie Eis. Ja, dachte er, ich seh's. Und dann sagt er, ja, geh wieder an die Arbeit und so. Und dann dreht er sich eben um und sagt, wer hat denn das Lehrgeld für den Jungen bezahlt? Und jetzt, ne, macht sich Mott ja ein bisschen verdächtig.
Ja, weil er sagt, dass er ihn ohne Lehrgeld angenommen hat, weil er so ein kräftiger Junge ist, diese Hände, die sind für einen Hammer wie geschaffen. Und dann sagt Ned, ja komm, die Straßen sind voll von solchen Jungen. Der Tag, an dem ihr einen Lehrling ohne Lehrgeld annimmt, wird der Tag sein, an dem die Mauer einstürzt. Wer hat für ihn bezahlt?
Ein Lord hat bezahlt, rückt er dann mit der Stimme, mit der Sprache raus. Und dann sagt er, ja, beschreibt ihn. Ja, stämmig, runde Schultern, nicht so groß wie ihr, brauner Bart, etwas rot drin. Das würde ich beschwören. Teurer Umhang, schwerer roter Samt, silberner Faden. Aber die Kapuze hat sein Gesicht verdeckt und er konnte ihn nicht richtig sehen. Und er möchte auch keine Schwierigkeiten, mein Lord.
Genau. Erinnert dich die Beschreibung an irgendwen?
Das habe ich auch nachgedacht. Also ganz ehrlich, ich habe da lange nachgedacht, wer das sein könnte. Ich habe auch so ein bisschen, also gut, ich sag mal, Tyrion können wir ausschließen.
Ja. Jamie auch. Weil Jamie ist größer als Ned, glaube ich.
Echt?
Ich glaube.
Aber ich bin jetzt nicht sicher, aber eben brauner Bart mit etwas Rot drin. Da habe ich echt überlegt, wer kann das sein? Weil, sag mal, die Lannisters sind ja alle eher so blond, ne?
Genau.
Und ich habe keine Lösung, wo ich jetzt sage, ah ja, ja, klar, das kann nur, ah ja, logisch, das kann nur der und der gewesen sein, ne?
Nee, ich habe auch überlegt, dann ist mir noch Kleinfinger eingefallen, aber der hat, glaube ich, einen schwarzen Bart, ne?
Ja, der ist eher dunkler.
Gut, es bleibt ein Mysterium.
Also, nee, da hatte ich jetzt auch keinen, da bin ich jetzt auch noch nicht drauf gekommen. Also, geht aus den Büchern bisher nicht hervor, wer das ist. Aber eben, Ned sagt ihm dann ja auch, ja, keiner von uns möchte Schwierigkeiten. Aber wir leben halt in schwierigen Zeiten. Und ihr wisst doch, wer dieser Junge ist, ne? Dann sagt er, der Junge ist mein Lehrling, sagt der Meister. Wer er war, bevor er zu mir kam, geht mich nichts an. Und Ned nickt. Jetzt, der Waffenschmied gefällt ihm irgendwie. Und er sagt eben zu ihm, wenn Gendry jemals lieber sein Schwert schwingen will, als es zu schmieden, dann soll er ihn zu ihm schicken. Und dann sagt er zu Mord, sollte ich je mit einem Helm Kinder erschrecken wollen, komme ich natürlich zuallererst zu euch. Also auf gut Deutsch, wenn ihr was braucht, komme ich bei euch kaufen. Das wird Mott wahrscheinlich freuen, ne? Dass er jetzt zumindest die Hand ihm wohlgesonnen ist. Ja, Jax fragt, als Ned wieder rauskommt, ihn dann, ob er was rausgefunden hat. Er sagt dann eben, ja, hat er. Er fragt sich, was John Arryn von einem Bastard des Königs gewollt und wieso dies sein Leben wert gewesen war. Also, Gendry ist, Trommelwirbel,
der Bastard von Robert.
Ja, und ja, da erinnere ich mich doch dran. Der Junge hat doch gerade gesagt, seine Mutter hat in einer Bierschenke gearbeitet und haben die nicht, wo die zusammen ausgeritten sind, drüber gesprochen, dass sie irgendwelche während den Kriegszeiten, weil ich meine, der ist ja so alt wie Rob ungefähr, dass sie da nicht irgendwie, wo sie zusammen im Krieg waren, irgendwie Mädels in irgendeiner Gaststätte aufgetan haben, wo auch Jon Snow gezeugt worden sein soll. Da kann man sich ja fragen, ob das vielleicht die Mama war. Die Freundin von der, die Johns Mama war. Aber dann könnten die ja den ganzen Kindergarten aufmachen können, nachdem die da waren.
Wobei ich glaube, dass, also ich habe es jetzt so im Kopf, dass das halt irgendwo am Königsweg war. Und ich denke mal, die Mama von Gendry, die wird ja eher in Königsmund gewesen sein.
So, ja, oder? Das kann natürlich auch. Ja, wahrscheinlich schon.
Aber ich schätze mal, dass Robert einfach ganz schön viele Mädels in Bierschenken aufgerissen hat. Also.
Er ist ja kein Kostverächter, ne?
Nee, genau. Und was ich mich aber noch frage, weiß Gendry wohl, dass er ein Bastard von Robert ist? Weil es ist ja jetzt nicht so ganz normal, sag ich mal. Also der wird ja schon wissen, okay, für mich wurde das Lehrgeld von irgendwem bezahlt, weil ich selber habe es nicht aufgebracht. Und es kommen ab und zu hier so reiche Leute und fragen nach mir und...
Ja, die Frage ist, denkt er so weit, ne? Also, ich meine, wenn der Meister ihm gesagt hat, hey, du bist toll und kräftig und super und dich will ich hier in meiner Ding haben, willst du hier eine Lehre machen, dann sagt er natürlich nicht nein. So nach dem Motto, geschenken Gaul, schaut man nicht ins Maul, man fragt nicht so viel.
Ja, aber der wird sich da ja schon seine Gedanken drüber gemacht haben. Also, Ned hat ja gesagt, es gibt so viele junge Kerle, die kräftig sind, warum jetzt gerade er?
Und ja, aber mal ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, also wenn jetzt jemand mir eine teure Uni bezahlt hätte und was weiß ich, hätte ich auch nicht gleich gedacht, ich bin die Tochter vom Schah von Persien oder so. Also ich weiß jetzt nicht, aber der könnte nee, auch von weißt du, jetzt, ob er jetzt weiß, dass er Roberts Bastard ist, weißt du, er könnte ja auch einfach der Bastard von einem von... Also von Kleinfinger sein oder von sonst irgendeinem. Weißt du, was ich meine? So ja. Irgendeiner, der auch Kohle hat.
Ja, genau. Also genau, das meinte ich auch. Ich würde jetzt nicht unbedingt denken, dass er denkt, dass der König sein Vater ist. Aber ich denke, der wird ja schon die Lunte riechen. Also das ist ja nicht normal, dass zweimal hintereinander die Hand des Königs kommt und nach ihm fragt. Da wird er schon irgendwie denken, irgendwer interessiert sich ja scheinbar für mich. Also.
Ja, also da gebe ich dir recht, dass der Lunte riecht und wahrscheinlich denkt, also jetzt wird es irgendwie spooky, jetzt kommt schon zum zweiten Mal eine andere Hand des Königs und will auch was von mir wissen. Also dass der das irgendwie da Lunte riecht und sagt, irgendwas ist da im Busch, irgendwas ist da los. Ja, aber eben, ich schätze mal, dass er weiß, dass sein Vater wahrscheinlich irgendein Edelmann ist. Aber dass er weiß, dass sein Vater der König ist, würde ich mal noch ausschließen.
Ja, das denke ich auch. Ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende des Kapitels angekommen. Wie fandst du das Kapitel denn so?
Interessant. Ned ist nicht mehr so ganz im Columbo-Style. Er ist, er hört jetzt mehr zu. Er rennt nicht mehr so durch die Gegend und stellt überall Fragen, sondern er hat das jetzt dadurch, dass Kleinfinger ihm ja im letzten Kapitel, was wir besprochen hatten, so ein bisschen gesagt hat, Junge, du musst das ein bisschen delegieren, du musst hier ein bisschen leiser auftreten. Ich finde, das hat er jetzt ganz gut geschafft, leiser aufzutreten in diesem Kapitel. Und ja, er er kommt der Sache näher. Also es hat ihn ja auch vorangebracht, nicht überall selber nachzufragen.
Ich finde auch, dass, also ich mag das Kapitel, dass ich finde es vielfältig, man lernt ein bisschen Königsmund kennen, also man kommt so ein bisschen aus dieser, ja, so ein bisschen deprimierenden, aus diesem bisschen deprimierenden Turm der Hand raus, weil da hatte ich, ja, jetzt ist Ned halt aktiv und kann was rausfinden und ja, was mir auch, habe ich ja auch schon zwischendurch gesagt, aber was mir auch einfach gut gefällt, ist diese Schreibweise von Martin. Und ich finde auch, der kann den verschiedenen Charakteren, jetzt ganz vorne ran ja Robert, aber kann er gut Charakter wie heißt das?
Beschreiben.
Ja, also genau, er gibt denen einfach Charakter, auch durch diese Sprechweise und so. Und das gefällt mir.
Ja, das gefällt mir auch. Und ich finde auch es toll, dass wir aus dieser ganzen Edelleute-Szene auch so ein bisschen rauskommen, dass wir immer mal wieder so einen kleinen Blick auch in die anderen Lebensweisen oder anderen Leben, mal so einen kurzen Augenblick ist immer auch mal, erscheint noch so ein bisschen was aus dem Stadtleben, auch so als aus der Schmiede, wie die da alle stehen und an diesen heißen Öfen mit Schwefel und so weiter. Das finde ich, vermittelt auch nochmal so einen ganz anderen Eindruck. Also man kriegt so ein besseres Gesamtbild. Es ist nicht nur so dieser Edelleute-Soap-Serien-Plot.
Genau. Kann ich mich komplett anschließen.
Ja, du hast bearbeitet. Es gab zur letzten Folge, die wir beide gemacht haben, ja noch Reaktionen im Internet. Und die liebe Clara war so fleißig. Ich diesmal nicht so.
Doch, du bist auch immer fleißig, Sonja. Aber es ist ja nicht das Internet, sondern das wahres Netz, wie wir letztes Mal eingeführt haben eigentlich.
Das wahres Netz? Tatsache.
Ja.
Genau.
Genau, wir hatten nämlich bei Discord ein paar Anmerkungen zu unserer Folge beziehungsweise zu unseren Fragen. Und ich werde jetzt nicht alles vorlesen, sondern vor allem das, was sich eben auf unsere Fragen bezogen auf Westeros bezieht. Aber wenn ihr die anderen Sachen euch mal anschauen wollt, dann kommt gerne auf unseren Discord, da könnt ihr das nochmal nachlesen. Und zwar hat die liebe Dunamira sehr viel angemerkt. Unter anderem hat sie sich nochmal mit der Frage beschäftigt, wie sich die Menschen in den langen Wintern von Westeros denn ernähren. Und da hatte sie dann einmal angemerkt, dass es ja sein könnte, dass es keine durchgefrorenen Böden gibt, sodass man eben doch noch Getreide und Gemüse ernten kann, das wenig Sonne braucht, also Wintergemüse, zum Beispiel Kohl oder Wurzelgemüse. Da hast du dann aber direkt darauf geantwortet mit einem Zitat, und zwar, dass es sehr, sehr kalt ist in den Wintern, sogar das Meer friert dann zu. Ja, und da ist es dann natürlich auch sehr
schwierig. Wurde von Wintern berichtet, eben wo sogar eben das Meer gefroren ist. Und das heißt, wenn Salzwasser gefriert, das ist schon verdammt kalt.
Ja, genau.
Dann sind wir, glaube ich, bei minus 50 Grad teilweise, wo ich dann frage, wie haben die ihre Hütten warm gehalten? Aber jetzt, ich komme immer weiter in die Fragerunde dieses Winters.
Nee, ich finde das aber auch wirklich spannend, weil ich mich auch wirklich nochmal damit beschäftigt habe und gefragt habe, wie machen die das, ne? Weil, wie du ja auch noch angemerkt hast, Bestäubung. Jede Pflanze braucht Bestäubung. Und wenn so ein Winter 5 Jahre anhält, dann ist das eben einfach nicht machbar, ne? Dann hatte Dunamira noch gesagt, wahrscheinlich läuft es auf getrocknete Sachen wie Nüsse oder getrocknete Früchte dann hin. Oder Fisch und Fleisch. Und da kam mir dann der Gedanke, mal nachzuschauen, wie sich die Inuit ernähren. Für alle, die jetzt mit dem Begriff nichts anfangen können, das ist quasi das Volk, das man früher als Eskimos beschrieben hat. Das macht man jetzt ja nicht mehr, weil die sich selber eben so nicht nennen, sondern die nennen sich Inuit. Und die ernähren sich eben auch durch Fisch und Fleisch und bekommen zum Beispiel Vitamin C durch die fettige Unterhaut von Walen. Also die machen Jagd auf Wale. Und diese fettige Unterhaut heißt Marktag. Und das erhält interessanterweise mehr Vitamin C als Zitrusfrüchte. Fand ich eben total spannend. Und das könnte ich mir auch vorstellen, vor allem im Norden, dass man da eben, ja, dann auf Waljagd vielleicht geht oder andere Tiere jagt, die es da gibt. Robben, was auch immer, Fisch natürlich.
Fun Fact, ich war mal, man hat bei der Waljagd damals ja auch wirklich alles verwendet, ne? Also man hat ja daraus Lampenöl gemacht, aus dem Tran und so. Also aus den Fetten und dann hat man selbst aus dem Sperma der Wale hat man Kerzen, so eine Art Kerzenwachs und was weiß ich mit hergestellt. Wo ich dann auch gedacht habe, lecker abends beim Anzünden. Okay. Das ist auch eine Form von Duftkerze, wo ich nicht weiß, ob ich das so genial finde. Aber man muss eins sagen, es war nachhaltig. Ne? Es wurde wirklich alles verwendet. Da wurde nichts weggeschmissen. So, die Rippenknochen, diese Walknochen, die hat man für die Röcke und die Mieder benutzt. Also was heute bei uns Stahl, Federstahl ist, das war damals wirklich ausgeschnitzten Walknochen. Und zugegebenerweise besser als bei den heutigen Kleidern, leichter. Das ist viel leichter, ist wie Carbon.
Ja, ist echt spannend. Also wenn sie schon eben diese Tiere, ja, jagen und töten, dann wird zumindest alles verwendet, ne? Also.
Ja, ist ja auch richtig so. Also dieses, wie man es heutzutage macht, nur die Filets raus und der Rest wandert auf den Müll, das ist weder nachhaltig noch sinnvoll, noch verdient es ein Tier für sowas zu sterben. Aber das kann ja jeder halten, wie er möchte.
Genau, wir fangen jetzt lieber nicht mit so einer Diskussion an.
Nee, lieber nicht.
Was eben auch genannt wurde, zum Beispiel auch von Steffi, die hatte auch noch kommentiert, eben, dass es einfach wahrscheinlich auch durch Importhandel aus wärmeren Ländern möglich war. Ja, und ich denke mal.
Den Gedanken fand ich eben auch sehr schlau von der Steffi, genau. So, das wird es wahrscheinlich sein, dass die wahrscheinlich dann aus Essos Sachen importiert haben. Wobei das vielleicht auch erklären könnte, warum die Kassen so leer sind, wenn die halt vielleicht, wobei sie hatten jetzt bisher Sommer bei Robert, aber ich kann mir vorstellen, das ist ganz schön teuer, weil die auf Essos wissen ja, wenn die nicht bei uns kaufen, dann haben die nichts zu futtern. Also, vielleicht sind die freien Städte deswegen auch so reich geworden.
Ja, also das kann ich mir wirklich vorstellen, weil, wir haben es jetzt mehrfach besprochen, aber viele Möglichkeiten gibt es einfach nicht. Irgendwann, wenn du die ganzen Tierbestände bejagst, 5 Jahre, die werden dann ja auch irgendwann kleiner. Also das ist einfach eine Mischung aus diesen verschiedenen Faktoren, die wir jetzt hier auch in der Diskussion auch nochmal aufgeführt haben. Fand ich auf jeden Fall super. Und ja, wie gesagt, es wurden noch ein paar andere Sachen angesprochen, aber das könnt ihr euch dann einfach bei uns auf dem Discord durchlesen. Und was ich auch noch ganz süß fand, Steffi wartet noch auf ein Net Colombo-Meme. Und vielleicht setze ich mich da nachher nochmal dran. Noch so ein Meme zu erstellen.
Ja, Clara ist hier unsere Meme-Spezialistin. Sie hat,
ja, das macht
sie hat auch mein Icegate bebildert.
Ja, das fand ich auch. Das war echt lustig. So, liebe Sonja, dann haben wir ja noch die Todesliste. Aber da sieht es diese Woche ja ganz gut aus. Also bleiben wir weiterhin bei insgesamt 5 namentlich genannten Personen, die verstorben sind.
Ja, genau. Keine Toten zu verzeichnen.
Genau. Ja, dann würde ich sagen, haben wir die Folge soweit fertig.
Ja, und ihr seht, ihr hört uns ja schon ganz, ganz bald wieder. Jetzt geht es nämlich Schlag auf Schlag hier bei Ned Walter.
Genau. In 3 Wochen ist es, glaube ich, soweit. Ich habe gerade noch nachgeschaut.
Ah, perfekt. Also, dann bleibt gesund, hört weiter zu. Wir freuen uns, wenn wir euch in 3 Wochen schon wieder eine weitere Eddard-Folge präsentieren können. Tschüss!
Genau. Tschüss!